SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Ostern will wahrscheinlich bald Kanzler Friedrich Merz von der CDU seine Regierung aus Union und SPD stehen haben. Das heißt, die Verhandlungen darüber finden in der Fastenzeit statt. Und die Politikerinnen und Politiker, die daran beteiligt sind, die fasten entsprechend, naja, so ihre Wochenenden. Jedenfalls hat die CSU die Erwartung gedämpft, dass die Sondierungen vor den eigentlichen Koalitionsverhandlungen heute noch erfolgreich enden könnten, mit Verweis auf das Wochenende, das ja auch noch zur Verfügung stehe. Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina berichtet.
Man komme voran, aber die Sache sei eben anspruchsvoll. So beschreibt CSU-Landesgruppenchef Dobrindt die Ausgangslage für die Sondierungsrunde heute. Nach seinen Worten gibt es eine große Bereitschaft von Union und SPD, sich zu einigen.
Es braucht allerdings auch seine Zeit und es braucht auch noch ein bisschen Zeit. Also die Erwartungshaltung, dass wir heute uns schon verständigen, die muss man nicht unbedingt haben.
Das Wochenende stehe ja auch noch zur Verfügung, so Dobrindt. Ein Knackpunkt, die Einwanderungspolitik. Nach Zugeständnissen bei der Schuldenbremse stehen die Verhandlungsführer der Union unter Druck, sich hier durchzusetzen. Knackpunkt Nummer zwei: Union und SPD haben sich zwar auf ein Finanzpaket geeinigt, aber für die nötige Mehrheit im Bundestag sind sie auf Stimmen der Grünen angewiesen. SPD-Chefin Esken.
Dazu brauchen wir die Zustimmung außerhalb der Parteien, die sich ja da jetzt zusammentun wollen. Und deswegen müssen Gespräche geführt werden und die werden wir auch führen.
Die Grünen fordern unter anderem, dass Klimaschutz beim geplanten Schuldentopf für Infrastruktur ausdrücklich berücksichtigt wird. Und sie ärgern sich über den Tonfall mancher in der Union. Die CSU hat sich beim politischen Aschermittwoch gerade erst wieder an den Grünen abgearbeitet, woraufhin die empört reagiert haben.
Da ist es auch schon angeklungen. In Sachen Schulden ist die Union einen großen Schritt auf die SPD zugegangen und einen großen Schritt weg von den Menschen, die die Union wegen ihres Bekenntnisses zur Schuldenbremse gewählt haben. Nun sagt die Union, naja, seitdem hat sich die Welt halt weitergedreht und Europa steht für sich allein, was seine Verteidigung angeht. Deswegen soll ein großer Batzen in gemeinsame europäische Militärprojekte fließen. Tobias Krämer von der SPD sitzt als Abgeordneter im Europaparlament und ist dort Mitglied im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Er hat nach dem EU-Sondergipfel zur europäischen Verteidigungsfähigkeit hier in SWR aktuell gesagt, es sei in jedem Fall richtig, auf mehr militärische Fähigkeiten in Europa zu setzen. Einerseits mache Europa sich so unabhängig von den Vereinigten Staaten, andererseits werde man als starker Partner attraktiver für jemanden wie US-Präsident Donald Trump. Doch nun müsse Europa auch die Weichen stellen.
Und dazu müssen wir eben auch einen gemeinsamen Binnenmarkt der Verteidigung schaffen. Das ist relativ komplex, aber das ist eigentlich auch das, worin die EU gut ist, nämlich gemeinsame Industriepolitik. Dass man aber eben auch sicher geht, dass zum Beispiel Mittelständler und Start-ups Privatkapital kriegen können, durch zum Beispiel das Mandat der Europäischen Investitionsbank. Und eine Sache, die mir eben auch ganz wichtig ist, dass wir jetzt ganz klar auch als EU Standards, insbesondere NATO-Standards, klar durchsetzen. Das ist am Ende klar sein muss, dass wenn man die gleiche Kalibermunition in der einen Kanone hat, die eben auch in die andere passt, das ist momentan nicht der Fall. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein wichtiger Schritt, dass wir unsere Industrie hochskalieren und dass da eben auch Interoperabilität und im Zweifel auch Austauschbarkeit besteht.
Der zweite große Geldbatzen, den Union und SPD locker machen wollen, war eigentlich schon vor der Wahl absehbar. Es braucht Unsummen, um unsere marode Infrastruktur wieder instand zu setzen. Wie aber alle wissen, die schon mal gebaut haben oder mal intensiver mit Handwerkern zu tun hatten, Geld ist zwar eine Grundvoraussetzung, aber damit ist noch nicht klar, dass ich auch fähige Leute bekomme, wenn ich so eine Bauleistung brauche. Bei allem, was mit Bauen und Renovieren zu tun hat, hatten viele von uns doch das Gefühl, boah, hier spüre ich ihn so richtig, den Fachkräftemangel. Da hat doch überrascht, was Felix Paklepa heute früh hier in SWR aktuell zu sagen hatte. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes und er sieht das Problem ganz woanders.
Wir haben als Bauwirtschaft in Deutschland in den letzten 15 Jahren über 200.000 Arbeitsplätze aufgebaut. Das ist ziemlich einmalig im Vergleich zu anderen Branchen. Das haben vor allem die kleinen und mittleren Firmen in unserer Branche getan. Und wir sind im Moment nicht ausgelastet. Die Firmen haben Kapazitäten aufgebaut, Geräte, Maschinen, aber auch Personal aufgebaut in der Erwartung, dass wir 400.000 Wohnungen bauen, dass wir 400 Brücken sanieren, dass wir die Straßen und Schienen in Ordnung bringen. Und da ist zu wenig passiert. Ich glaube, dass wir keinen Flaschenhals im Bereich der Firmen und der Fachkräfte haben. Wir werden perspektivisch bis zum Ende des Jahrzehnts mehr Fachkräfte brauchen. Wir bilden mehr aus. Wir werden allerdings auch wahrscheinlich Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Was uns allerdings oft stört, manche Brücken sind so kaputt, so zerschlissen, dass wir sie neu bauen müssen. Dann sprechen wir von einem Ersatzneubau. Das heißt, da ist eine Brücke, die hat 100 Jahre gestanden. Da ist die Bahn 100 Jahre drüber gefahren und dann wird 3 Meter daneben die neue Brücke gebaut. Trotzdem wird im Rahmen eines Planungs- und Genehmigungsverfahrens mehrere Jahre über die Sinnhaftigkeit einer Brücke an dieser Stelle diskutiert, obwohl die Sinnhaftigkeit sich in der Praxis der letzten 100 Jahre ja schon bewiesen hat.
Ganz klar, marode Brücken sind ein Problem für den Eisenbahnverkehr in Deutschland. Tja, und für den Flugverkehr kommt jetzt ein anderes Problem dazu. Es soll massive Streiks geben. Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste an den 11 größten Flughäfen aufgerufen, den ganzen Tag über nicht zu arbeiten. Betroffen sind unter anderem Frankfurt, Stuttgart und Köln-Bonn. Der 24-Stunden-Streik soll von Sonntag auf Montag um Mitternacht beginnen. Heute streiken hauptsächlich erstmal die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie in Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen. In den Tarifgesprächen fordert Verdi unter anderem 8% mehr Geld. Bund und Kommunen sagen, das sei nicht finanzierbar. Im ja sonst streikfreudigen Frankreich gibt's gerade ein ganz anderes Problem. In der Nacht haben Bauarbeiter bei Gleisbauarbeiten in der Nähe des Gare du Nord in Paris eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Unser Paris-Korrespondent Kai Rienecker berichtet.
Seit dem Morgen stehen deswegen alle Züge am Pariser Nordbahnhof still. Die französische Bahngesellschaft SNCF sprach von einer Unterbrechung des Verkehrs für eine noch unbestimmte Dauer. Der Gare du Nord ist mit über 600.000 Menschen täglich der meistgenutzte Personenbahnhof Europas. Über ihn verkehren die Eurostar-Verbindungen von Paris nach Brüssel und London. Eurostar erklärte, alle Züge von und nach Paris würden heute annulliert. Die Eurostar-Züge, die nur über Paris fahren und dort nicht halten, werden teilweise umgeleitet, so etwa die direkte Verbindung Brüssel-London. Der französische Verkehrsminister Tabarot rief alle Reisenden auf, sich nicht zum Gare du Nord zu begeben.
In Europa fallen Züge aus. In den Vereinigten Staaten sind in der Nacht Flüge ausgefallen. Und zwar, weil eine Rakete von Elon Musks Firma SpaceX über Florida explodiert ist. Unser Washington-Korrespondent Samuel Jakisch berichtet.
Wenige Minuten nach dem Start verlor das Unternehmen SpaceX nach eigenen Angaben den Kontakt zu seiner Starship-Rakete. Zwar kehrte die untere Antriebsstufe wie vorgesehen zurück zur Startrampe, wo sie von riesigen mechanischen Greifarmen aufgefangen wurde. Der obere Teil der Rakete, das eigentliche Raumschiff, geriet jedoch nach der Trennung beider Module außer Kontrolle. In einer Höhe von fast 150 Kilometern zerbrach es in mehrere Teile, die schließlich abstürzten.
Auch in Australien kommen sie gerade nicht so gut weg mit dem Flugzeug und auch sonst nicht, denn das Land hält im Angesicht von Zyklon Alfred den Atem an. Bald soll das Zentrum des Zyklons auf Land treffen, berichtet unsere Australien-Korrespondentin Jennifer Johnston.
Der Zyklon steuert aktuell auf die Metropole Brisbane zu, die drittgrößte Stadt des Landes. Millionen Menschen leben an der dicht besiedelten Ostküste Australiens. Die Region ist auch bei Touristen äußerst beliebt. Die Küste von der Sunshine Coast bis runter zum Surferort Byron Bay wird vermutlich am stärksten betroffen sein. Es ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der in der Region auf Land treffen wird. Die Menschen bereiten sich seit Tagen vor, füllen Sandsäcke und sichern ihre Häuser. Die meisten Schulen, Supermärkte, Straßen und Flughäfen wurden vorsorglich geschlossen. Die ersten Ausläufer des Sturms rissen bereits Bäume und Strommasten mit. Zehntausende Australier sind schon jetzt ohne Strom.
Fokus Südwest.
Der Todesfahrer von Mannheim wollte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft von der Polizei erschießen lassen. Bei seiner Festnahme habe er Polizisten dazu aufgefordert, sagte eine Sprecherin. Ob er das von Anfang an geplant hatte oder erst, als die Beamten ihn stellten, kommentierte die Staatsanwaltschaft nicht. Der 40-Jährige war am Montag in der Mannheimer Fußgängerzone in eine Menschenmenge gerast. Er hatte dabei 2 Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Nach dem Urteil gegen 2 Lehrerinnen wegen des Todes eines Schülers im Schwimmunterricht stellt der Lehrerverband VBE den Schwimmunterricht in Baden-Württemberg grundsätzlich in Frage. Das Urteil verunsichere Lehrerinnen und Lehrer im Land, schrieb der Lehrerverband an das Kultusministerium. Ende Februar hatte das Amtsgericht Konstanz die beiden Lehrerinnen schuldig gesprochen. Ein 7-Jähriger war während einer Schwimmstunde ertrunken. Der Lehrerverband betont, die beiden Pädagoginnen hätten sich an die offiziellen Vorgaben gehalten. In Baden-Württemberg ist wieder ein Fall von afrikanischer Schweinepest aufgetreten. Laut Landwirtschaftsministerium ist ein totes, infiziertes Wildschwein nördlich der A6 bei Mannheim gefunden und untersucht worden. Der Fall wird dem Seuchengeschehen im Raum Lampertheim in Hessen zugeordnet, so Agrarminister Haug. Hausschweinbestände seien im Südwesten weiterhin nicht von dem Virus betroffen. Schweinehalter müssten Sicherheitsmaßnahmen aber streng einhalten, damit das auch so bleibe. Nach mittlerweile 18 Unfällen auf der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden soll es dort Warnhinweise geben. Das hat die Autobahn GmbH dem SWR auf Anfrage gesagt. Unser Reporter Alexander Dietz berichtet.
Es geht vor allem darum, diese Gefahrenstelle sichtbarer zu machen. Denn auf Höhe der Abfahrt Mainz-Mombach gehen zwei Spuren weiter in Richtung Dreieck Mainz. Die dritte wird zur Ausfahrt nach Mainz-Mombach. Laut Polizei sind hier viele Fahrer zu schnell und sind dann überrascht, dass aus drei Fahrspuren plötzlich zwei werden. Deshalb soll jetzt der Schutzdämpfer zwischen den Spuren etwas umgestellt und ein Abbiegepfeil auf die Spur in Richtung Mombach angebracht werden. Die Markierungen sollen außerdem im Dunkeln besser erkennbar sein. Zudem ist geplant, schon früher auf die Geschwindigkeitsbegrenzung und auf mögliche Radarkontrollen aufmerksam zu machen.
Und sonst so? In einer Zeit, in der alte Bündnisse bröckeln, in einer Zeit von Nationalismus und Abschottung, will König Charles III. Dagegenhalten. Am Montag begeht der Monarch im trauten Kreise von 56 Staaten, in denen rund 2 Milliarden Menschen leben, den Commonwealth Day. Aus diesem Anlass hat Charles eine Playlist zusammengestellt, die er dann mit der Welt teilen wird und die die kulturelle Vielfalt des Commonwealth von Australien über Indien, viele Länder im südlichen Afrika bis nach Kanada und auch Jamaika feiert. Nun lässt sich natürlich kritisieren, dass der Commonwealth ein Erbe des britischen Kolonialismus ist, der jetzt nicht gerade für eine gerechtere Welt gesorgt hat, aber hey, in diesen Zeiten greife ich persönlich nach jedem Strohhalm und ehrlich gesagt scheint Charles' Musikgeschmack auch, man hört's ja gerade, ganz chillig zu sein. Das Einzige, was nun vielleicht noch stören könnte, ist, dass er seine Playlist ausgerechnet beim US-Musikstreaming-Dienst von Apple veröffentlicht und nicht beim europäischen Anbieter Spotify. Ob er uns damit auch was sagen will? Naja, vermutlich nicht, denn bestimmt hat so eine Aktion im Königshaus deutlich mehr Vorlauf als die gut 6 Wochen seit dem 20. Januar. Aber man weiß halt nie und naja, vielleicht steckt ja auch eine Botschaft für die Amis drin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.